Jetzt mache ich weiter. Ja, super, danke. Ja, Entschuldigung für den, entschuldige mich für diesen, oder entschuldigen Sie mich bitte für diesen kleinen Glitch. Also nochmal wieder zurück. Corona, Covid. Warum bringt mich das zu dem Thema? Frau Hesse, Sie hatten ja gesagt, ja, ich bin mal gespannt, was er uns jetzt erzählen wird. Warum bringt mich das zum Thema Gegenseitigkeit? Und warum bringt mich das zum Thema eine Welt, die aus Beziehungen besteht und nicht eine Welt, die aus uns Menschen besteht und Dingen, mit denen wir irgendwie etwas anstellen können? Also für mich ist die Corona-Epidemie vor allem so etwas wie eine Gegenseitigkeitskatastrophe oder Gegenseitigkeitskrise. Und das zeigt sich eigentlich in zwei Dingen. Das eine ist, darüber rede ich gleich ein bisschen mehr, dass das Virus entstanden ist, weil die Menschen den anderen Wesen auf dieser Welt nicht den Raum zugestehen, den sie eigentlich bräuchten, diese anderen Wesen, der ihnen eigentlich gebührt. Und gleichzeitig ist die Erfahrung von Corona die, dass wir plötzlich dazu angehalten sind, deswegen sitzen wir ja auch alle in unseren Wohnzimmern, den Mitmenschen auf einmal einen Schutzraum zu gewährleisten, den wir vorher ihnen nicht so zugestehen mussten. Also unser Verhalten in der Covid-19-Pandemie ist plötzlich extrem darauf gerichtet, dass unsere Beziehungen, die Gestaltung unserer Beziehungen, die anderen Menschen nicht gefährdet. Auch uns selbst natürlich nicht gefährdet. Das ist ja wechselseitig. Also dass wir sozusagen eine Gegenseitigkeit herstellen, die beide Seiten einer Beziehung oder die mehrere Seiten am Leben lässt. Und das ist doch faszinierend, dass das plötzlich das Weltthema geworden ist. Und dann ist dieses Weltthema eben entstanden aus dem Umstand, dass ein Virus, das in Tieren, wahrscheinlich Fledermäusen, völlig unauffällig existiert, so unauffällig, dass es die noch nicht mal krank macht, plötzlich uns Menschen befällt. Und und uns so befällt, dass wenn man nicht mit drastischen Schritten reagiert, wirklich eine verheerende Todeswelle uns bevorstehen würde. Und das heißt also, das zweite Thema von Gegenseitigkeit ist auch da, nämlich das Thema, dass irgendwas mit unserem Verhältnis zu nichtmenschlichen Lebewesen zu tun hat. Und ich sage das explizit ein bisschen anders, als man das sozusagen so im Mainstream formulieren würde. Da würde man vielleicht sagen, also das hat etwas mit unserer sozusagen mit unserem ökologischen Verhalten zu tun oder so. Aber ich möchte das ganz explizit so ausdrücken, dass klar wird, dass es sich hier um ein Beziehungssystem handelt zwischen Menschen und nichtmenschlichen Wesen, Subjekten, das aus dem Gleichgewicht geraten ist und die sozusagen natürliche Konsequenz, also die ökosystemische Konsequenz ist, dass dann Erreger auftreten, die dieses Gleichgewicht irgendwie wieder einrenken. Das ist tatsächlich so ökologisch, dass Viren, Parasiten auch, aber eben vor allem Viren, Bakterien, besonders eben Viren sind sozusagen die ökologischen Egalisierer, die, wenn eine Spezies sich zu viel nimmt, dann dafür sorgen, dass die Ressourcen wieder verteilt werden. Und das hat also was mit Beziehungen zu tun. Und das Interessante ist, dass Krankheiten, die Krankheiten des Menschen, hier ist eine, habe ich ganz schnell mal gegoogelt, Masern zum Beispiel, Kinderkrankheit, die Krankheiten des Menschen, diese großen Krankheiten, diese epidemischen Krankheiten, die wir so richtig in unseren Krankheitenkatalog drin haben, also unsere großen Infektionskrankheiten, die kommen alle von Tieren. Die kommen alle von Tieren und die sind alle von Tieren im Zuge der Domestikation gekommen. Also im Verlauf der Entwicklung, dass Menschen gesagt haben, so diese Tiere werden nicht bloß gejagt, Ansonsten leben wir mit ihnen irgendwie in einem Ökosystem zusammen, also sozusagen als Jäger und Sammler, sondern die Tiere werden gehalten. Und Masern ist zu uns gekommen von Rindern. Die Grippe, also die normale Grippe, die klassische Influenza-Grippe ist gekommen von Schweinen. Tuberkulose ist wahrscheinlich von Seelöwen auf den Menschen übergesprungen. Auch eine interessante Geschichte. Und so weiter. Also sie finden, sie können eigentlich, wenn sie bei diesen wirklich diesen klassischen, die Pest ist ja sowieso klar, ne, von vom Rattenfloh übertragen von Ratten. Also es sind alles sozusagen Ungleichgewichte. Und wir haben jetzt in der Zeit in dem der Mensch nicht nur einzelne Tiere domestiziert, sondern in dem der Mensch die Welt mit Massentierhaltung überzieht und gleichzeitig immer weiter in Gebiete vordringt, in denen er bisher nicht gewesen ist, haben wir eine unglaubliche Beschleunigung. Also wir haben, glaube ich, 60 neue Erreger in den letzten 20 Jahren, so, ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf, ungefähr so aus dem Tierreich, mit denen wir zu tun haben. Also Covid, SARS-CoV-2 ist ja nicht der erste, sondern Sie wissen, Ebola und das andere SARS und andere Erreger, die teilweise auch jetzt nicht so bekannt sind. Und das sind alles Phänomene, die was mit einem, in meinen Augen, mit einer Gegenseitigkeitsproblematik zu tun haben. Und wenn man dann dahin geht und sich das anguckt, und das ist jetzt tatsächlich ein Bild, das ich selber fotografiert habe in Ghana, als ich mit Forschern unterwegs war, um Fledermäuse zu untersuchen, ob in denen vielleicht interessante neue Viren stecken. Das war 2009. Wenn man da hingeht und dann sieht, okay, die Wälder sind auch tatsächlich hinüber, sie sind leer, sie sind entblößt, geflattert, die Holzlaster kommen einen auf den Straßen aus rotem Lehm entgegengedonnert, dann ist wirklich klar, dass es, also dann ist dieser Gegenseitigkeitszusammenhang total klar. Das war 2009 und das ist so eine Pause, nachdem wir unser Equipment darunter geschleppt hatten. Unterhalb dieses Felsen ist dann so eine Höhle, da sind die Fledermäuse drin und wir sind da reingegangen, ich als Journalist, das war eine Geschichte für Geo und das ist dann übrigens, dieses Titelbild ist übrigens von sozusagen dem Update der Geschichte, die dann zu Covid nochmal im Stern kam, das ist also sozusagen, kommt noch aus dem Fundus. Wir sind dann da reingegangen, zuerst mit FFP2-Maske und Schutzkleidung und dann haben wir dann noch nach 15 Minuten bei 40 Grad Hitze und wahnsinniger Luftfeuchtigkeit nachts uns das alles vom Leibe gerissen und haben eigentlich nach neuen Viren gesucht, wo man natürlich überhaupt nicht weiß, wie virulent die sind. Ne? Also nach dem Motto, wir gehen mal volles Risiko ein, haben aber irgendwie auch nichts gefunden und auch nichts bekommen, sind nicht krank geworden. Aber das ist sozusagen die Situation. Und das, wenn man da an Ort und Stelle ist, weiß man das, also dann begreift man das eben auch in den verwunschenen Tropen, das Gewebe, das aus dieser Gegenseitigkeit besteht, sehr, sehr fadenscheinig ist. Und das ist eigentlich die Motivation, aus der heraus ich zu Ihnen spreche. Also Corona ist aus dieser Sichtweise eine ökologische Katastrophe in erster Linie, also sozusagen ursächlich. Also sie ist natürlich auch eine Gesundheitskatastrophe oder Public Health Katastrophe, aber das ist hier sozusagen erst in der Folge. Das ist eigentlich eine ökologische Katastrophe mit Ansage. Also das hier war 2009 und ich habe damit, das sind übrigens die Leute von, also nicht alle, sind die Fledermausforscher dabei und dann aber auch Leute von dem Drosten, mit dem ich damals auch gesprochen habe, über Tollwut hat er mich aufgeklärt. Das war 2009 und das war völlig klar. Also steht auch in der Geschichte. Es ist klar, dass ein Virus, ein pandemischer Virus kommen wird. Alle wussten das, wegen dieser Zusammenhänge. Weil das Netz der Gegenseitigkeit zerfasert. Und Sie sehen das hier, das ist eine der schmerzlichsten Grafiken, die man sich im Augenblick angucken kann. Das ist die Abnahme der Insekten weltweit. Und Sie sehen das hier, im Jahre 1971 sind wir beim Index von 1, also 100%. Und diese rote Linie sind die Insekten insgesamt. Und die orangefarbene sind die Schmetterlinge, die nicht ganz so stark abnehmen. Also das Blutströpfchen, von dem ich Ihnen vorhin erzählt habe, das gehört dazu. Und Sie sehen, wo wir jetzt hier sind. Wir sind bei 25% weltweit. Und auch das ist Teil dieser Gegenseitigkeitskatastrophe. Und Und weil diese Katastrophe so dramatisch ist und weil wir ja keine Lösung für sie finden, jedenfalls keine wirklich durchschlagende, bin ich der Meinung, dass wir sie eben, dass dieser Begriff, wie sehr herrscht eigentlich Gegenseitigkeit zwischen Menschen und Nichtmenschen, also der Begriff ist falsch, die Frage oder diese Konstellation oder dieser Blickpunkt, der ist entscheidend, weil er eine andere Frage ist als so eine technische, wie stabil sind Ökosysteme oder so, sondern das bringt uns in eine andere Form des Selbstverständnisses. Das wird gleich noch ein bisschen klarer. Oder darauf will ich eigentlich hinaus. Aber ich will Sie vorher noch mit dem, was Sie schon wissen, aber vielleicht noch nicht in der Drastik, noch ein bisschen vorbereiten. Das ist doch auch eine interessante Kurve, oder? Kennen Sie diese Art von Kurve? Kommt Ihnen doch bekannt vor, ne? Exponentielles Wachstum, sind wir ja jetzt alle geschult drin. Das ist die Plastikproduktion auf Erden. Das Blaue ist also bis heute und das andere ist die Extrapolation. Auch das steht unter der gleichen Thematik. So, und hier habe ich was wahnsinnig Interessantes gefunden, ist gerade rausgekommen, heute oder gestern rausgekommen, von einem Exzellenzcluster der Universität Hamburg, also bei Ihnen, Frau Hesse, um die Ecke, richtig um die Ecke. Und die haben sich die, das müssen Sie jetzt mal versuchen zu lesen, ich sage das und dann wird das klarer, die haben sich die Plausibilität angeschaut, mit der die Menschheit die Kurve bei der Klimaerwärmung kriegt. Also die Plausibilität, das ist was anderes als sozusagen eine Prognose machen und das ist was anderes als den Status quo beschreiben, sondern die haben also sowohl auf sozusagen soziologische Untersuchungen gemacht, als auch die üblichen technischen, naturwissenschaftlichen und haben geguckt, wie plausibel erscheint es, also wie wirklichkeitsfähig ist die Idee, dass wir das galoppierend sich erwärmende Klima in den Griff kriegen. Und Sie sehen diesen Pfeil, ne? Also rot ist sozusagen runaway total und blau ist, wir haben die Kurve gekriegt und Sie sehen, wo dieser Pfeil steht. Und das ist eine ganz nüchterne Studie. Das ist eine ganz nüchterne Studie, die nur sagt, wie wahrscheinlich ist denn das eigentlich, dass wir das hinkriegen? Und das entspricht so, glaube ich, dem Bauchgefühl von vielen. Also Sie sehen, manchmal braucht man Wissenschaft, aber manchmal braucht man sie dann aber auch nicht. So, und das jetzt hier noch zum Schluss. Das habe ich Ihnen ja jetzt alles gerade schon gesagt. Aber das zeige ich Ihnen jetzt, weil ich deutlich machen will, dass so wie wir darüber sprechen, über das Schwinden der Natur, ne? Nature's dangerous decline, unprecedented, also nie da gewesen. So wie wir darüber sprechen, sprechen wir immer noch über ein Ding. Also wir reden über die Natur. Und die Natur ist etwas, was irgendwie da draußen ist, das wir durchfahren oder durchwandern, das wir nutzen und das wir entweder schlecht behandeln oder schützen. Aber es ist irgendwie ein Ding. Und in diesem Ding herrschen bestimmte Gesetze, nehmen wir an, oder nimmt der Mainstream an, die aber sozusagen eigentlich nicht die Gesetze sind, nach denen wir leben wollen. Und das kennen Sie auch alles. Das sind also die darwinistischen Regeln, in denen in der Natur sich Formen erzeugen, Vielfalt erzeugen, die allesamt dem Gegenteil von Gegenseitigkeit entsprechen. Nämlich haben alle was mit Krieg zu tun, mit Durchsetzen, mit Zerstören, mit Verbrauchen, mit feindlicher Übernahme. Alle Natur befindet sich im Krieg. Berühmter Satz von einem Schweizer Botaniker, den Darwin zitiert hat in seinem Origin of Species in der ersten Ausgabe. Darwin kennen Sie auch. Der ist natürlich vielgestaltig, aber diese Grundregel ist sozusagen bei ihm auf jeden Fall da. Und dann die etwas neuere Ausgabe, Richard Dawkins, das egoistische Gen. Also da haben wir diese Idee, dass sozusagen die Gegenseitigkeit überhaupt keine Dimension ist, mit der wir anderes Leben betrachten. Das steckt tief in der Biologie drin. Also auch wenn die Biologie uns sagt, es wird ein pandemischer Virus kommen und nach Covid wird es auch noch weitere Pandemien geben. Damit ist das nicht vorbei. Die Situation hat sich ja nicht geändert. Ist es doch die gleiche Biologie, die auch sagt, da draußen ist die Dimension von Gegenseitigkeit gar nicht existent. Hier, das zeige ich Ihnen ganz kurz noch. Das ist ein Arbeitsblatt aus dem englischen Sprachraum, in dem der Schüler so ein paar Fragen auf Englisch, da sehen Sie, gefragt wird, wie eine Zelle aufgebaut ist. Und dafür wird die Zelle dargestellt als eine Fabrik, als eine Produktionsstätte. Ja, so ganz klassisch mit fossilen Brennstoffen in diesem Ofen, der eine Dampfmaschine treibt und mit einem Führerstand, das ist natürlich der Zellkern im klassischen Verständnis. Das ist biologisch alles höchst fragwürdig. Aber es hat diese Dimension, dass irgendwie etwas kausalmechanisch abläuft, um durchsetzungsfähig zu sein. Und auch da ist sozusagen eine Idee von Beziehungshaftigkeit irgendwie gar nicht drin. Und das ist so Schullernstoff. Also das ist jetzt ein Beispiel, das habe ich gefunden und dann habe ich das nochmal abzeichnen lassen. Das ist jetzt, das gibt es aber in ganz ähnlicher Form. Ich erinnere mich an meine eigene Schulzeit, da gab es das auch schon. Die Zelle als kleine Fabrik. Und wenn wir das Leben so betrachten, dann sind wir eben nicht in der Lage zu verstehen, dass wir in einem Austausch uns befinden, in dem die anderen, mit denen wir uns austauschen, auch eine Rolle spielen oder vielleicht sogar eine größere Rolle spielen. Also das Ganze könnte man als das Weltbild der Trennung bezeichnen. Der andere wird Mittel zum eigenen Überleben. Das Ziel ist das Gewinnen um jeden Preis. Und das Interessante ist, dass diese Form von Trennung automatisch aus ihrer Logik heraus zu einem System wie dem Kapitalismus führt. Und dass dieser Kapitalismus eigentlich ein Kriegszustand ist, in dem es immer darum geht, andere gegen andere zu gewinnen. Also es ist vielleicht etwas überzeichnet, aber ich glaube auch nicht so sehr überzeichnet, wenn ich damit den Mainstream unseres Selbstverständnisses beschreiben möchte. Und dann gab es ja vor der Corona-Pandemie, wie Sie wissen, diese mutige, besessene junge Schwedin, Greta Thunberg, die auf der UN-Versammlung, als sie da saß und mit den Weltpolitikern diskutiert hat, sie erinnern sich vielleicht, das haben Sie möglicherweise gesehen, wie sie da so ausbrach und sagte, das steht da oben auch, how dare you, you have stolen my dreams und so weiter. Also so richtig dieser absolut authentische, nicht angepasste Ausbruch. Typisch Greta. Und sie hat dann noch was gesagt und das steht da unten drunter, weil ich das fast noch wichtiger finde. Das hat sie ganz am Anfang gesagt. Auch sehr interessant. Sie sitzt da also, kriegt das Mikrofon und sagt sie, this is all wrong. Auch nicht schlecht, muss man mal sagen, so muss man es schaffen, vor der UN-Vollversammlung zu sagen, this is all wrong. So das Gegenseitigste, was die Weltpolitikergemeinschaft bisher hervorgebracht hat, die UN-Vollversammlung. Und das finde ich so faszinierend, weil sich davon so viel ableitet. Also ich habe jetzt eben versucht, ein Weltbild der Verdinglichung und ein Weltbild der Antagonismen kurz zu skizzieren, in dem wir leben und das eben aus meinen Augen viel mit dieser drastischen, mit dem drastischen Vergessen der Gegenseitigkeit zu tun hat. Und letztlich glaube ich, this is all wrong. Auch in diese Richtung zu verstehen. Also erstmal prima facie meinte Greta natürlich, warum sitzt eine Jugendliche hier vor den Weltpolitikern und muss das ihnen erklären. Das ist natürlich klar, this is all wrong. Also eigentlich müsste es ja umgekehrt sein. Aber gleichzeitig ist das ganze Ding eben auch wrong. Ja, also das Ganze, wo sozusagen weiße alte Männer Bescheid wissen und der Welt erklären, dass Gras eben nur ein Ding ist und nicht vielleicht ein Seinszustand, den wir auch einnehmen können. Und ich glaube, sie hat recht. Und das ist eigentlich sozusagen jetzt der Hauptteil meines Vortrags für Sie heute. Ich will Sie also ein bisschen verführen, diesem This is all wrong auf die Spur zu gehen. Ich glaube, sie hat recht. Und sie ist da ja auch ein bisschen, kann man sie natürlich nicht mehr als Kind bezeichnen, auch wenn sie damit ja selber kokettiert hat. Zuerst, jetzt ist sie aber, sie wird ja auch älter, so wie wir alle. Jetzt ist sie also eine junge Erwachsene. Aber nichtsdestoweniger ist dieses This is all wrong vor der UN-Hauptversammlung ist so ein bisschen wie das Kind bei des Kaisers neuen Kleidern. Das ist dieses Bild hier, das ich Ihnen zeige. Das Kind, das da steht und sagt, der Kaiser hat ja gar nichts an. Sie kennen die Geschichte alle. Und das musste ein Kind sein, weil die Erwachsenen sich alle nicht getraut haben. Die Erwachsenen haben alle gesagt, okay, wenn die anderen denken, dass der was anhat, dann hat er wohl was an, dann ist das wohl so. Und das wissen Sie ja, wie sehr das unser Verhalten bestimmt. Wir gucken links und rechts und dann stellen wir fest, nee, also anscheinend muss man das jetzt hier so sagen. Und dann ist es ja vielleicht auch so. Und das Kind sagt, der hat gar nichts an. Und was ist das sozusagen übersetzt in unsere Welt? Er hat gar nichts an. Und übersetzt in unsere Welt ist es in meinen Augen, und jetzt bringe ich Sie direkt hier nach Ligurien, auf das Land meines Freundes Giovanni, das er so als ökologischer Nebenerwerbsbauer bewirtschaftet, wo die Kühe Orchideen fressen. Die Wrongness, die Falschheit ist die, dass die einzelnen Akteure, wir Menschen natürlich, aber auch andere Akteure, in dieser Welt leben, als wäre sie eine von uns abgetrennte Ressource. Das ist sie eben nicht. Sondern sie ist letztlich eine Form von Verwobenheit mit uns selbst, die so weit geht, dass wir im Grunde, wenn man es genau nimmt, und das werden wir jetzt hier gleich noch, nicht so ganz doll, aber so ein bisschen, wenn man es genau nimmt, weiß man gar nicht, wo eigentlich ich aufhöre und die Blumenwiese anfängt. Und das ist sozusagen die tiefere Idee von Gegenseitigkeit. Gegenseitigkeit ist nicht die Gegenseitigkeit zwischen zwei vollkommen voneinander getrennten Objekten, sondern Gegenseitigkeit ist ein Prozess, in der sich ein gemeinsames Leben als in vielfache Individuen geteilt selbst hervorbringt. Und dann auch wieder diese Individuen hinwegnimmt und sozusagen als geteilter Lebensstrom weiterströmt und neue Individuen erschafft. Das ist gewissermaßen der Horizont von Gegenseitigkeit. Und ich habe ja schon damit angefangen, das ist jetzt ein bisschen eher im Jahr. Hier sieht man diese Blutströpfchen, Schmetterlinge noch nicht. Die sind noch nicht da. Ist auch nicht aus diesem Jahr, sondern ist schon ein bisschen älter. Aber für mich sind diese Blumenwiesen so eine unglaubliche Erfahrung von Gegenseitigkeit, also so eine Verkörperung dieser Idee von Gegenseitigkeit, die diesem hier, was Kinder in der Schule lernen, derartig widerspricht, ja, also die sozusagen aus der eigenen Erfahrung heraus diese komische Fabrik, die auch einfach sachlich falsch ist, also die sachlich völlig falsch ist natürlich, denn wir werden ja nicht mit Kohle befeuert. Es ist schon wirklich krass, was Kinder in der Schule lernen. So, ne? Und der Zellkern ist auch nicht der White Male Boss, der sagt, wo es lang geht und so. Also ich könnte jetzt stundenlang über die biologischen Fehler reden, die Kinder da lernen. Aber egal, es ist eben vor allen Dingen auch ein Erfahrungsfehler. Und jetzt sind wir hier und das hat etwas mit uns zu tun. Und das löst auch einen Handlungswunsch aus, einen Handlungswollen. Damit sage ich jetzt nicht, das hören Sie unter Umständen heraus, darüber können wir auch noch sprechen. Es ist aber da eigentlich nicht, versuche ich da nicht reinzulegen. Ich sage jetzt nicht, die Welt ist nur gut, alles ist Friede, Freude, Eierkuchen, weil die Blumenwiesen schön sind. Das meine ich überhaupt nicht. Ne? Jede Wiese muss ja, wie Sie wissen, entweder abgeweidet oder gemäht werden, sonst bleibt es keine Wiese. Das gehört auch dazu. Ne? Das ist eben dieses immer wieder eingespeist werden in diesen großen Strom des Lebens oder immer wieder Blätter vom großen Baum des Lebens abwerfen, damit er weiter Nährstoffe hat. Und entsprechend dieser Sicht der Gegenseitigkeit muss man dann auch sagen, wir sägen nicht den Ast ab, auf dem wir sitzen, das kennen Sie ja. Ne? Ja, die Menschheit sägt den Ast ab, auf dem wir sitzen, sondern wir sägen den Ast ab, der wir sind. Weil wir sind eben nicht rauszutrennen aus dieser Welt. Und die anderen sind auch nicht rauszutrennen, von uns, abzutrennen von uns. Also die anderen, wenn Sie mich die anderen sagen hören, dann meine ich immer die anderen Wesen. Und hier nochmal ganz schnell, das ist ein Pollen-Aufbringungsmechanismus in einer Lippenblüte. Sie sehen, wie toll das ist mit der Gegenseitigkeit. Also die Evolution, haben wir ja eben gelesen, wird als sozusagen so ein Dauerkriegszustand beschrieben. Auch natürlich, weil sie entstanden ist im England des 19. Jahrhunderts, in dem dieser Kriegszustand gesellschaftliche Wirklichkeit war. Aber wir können sie natürlich auch als einen sich ständig verfeinernden Gegenseitigkeitsprozess beschreiben. Und das sehen Sie hier. Also Sie sehen die unglaubliche, faszinierende Koevolution von Blume und Biene, wo auch das eine oder das andere nicht sein kann. Mein Lehrer Francisco Varela hat mal so schön gesagt, er war ja auch noch sehr jung, das war ja so ein Shootingstar, sagte er, die Blume imaginiert die Biene und die Biene träumt die Blume. Ist doch schön, oder? Und das ist eine Idee von Gegenseitigkeit. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den auch Frau Hesse vorhin schon erwähnte, nämlich der Atem. Also es ist nicht nur so, dass wir, dass sozusagen die tierischen und die pflanzlichen Mitspieler durch solche raffinierten Mechanismen irgendwie in eine Form von Gegenseitigkeit gebracht werden, sondern wir sind ja schon in einer fundamentalen Gegenseitigkeit, weil wir ja das einatmen, was die Pflanzen ausatmen, und die Pflanzen atmen das ein, was wir ausatmen. Es ist unfassbar trivial, aber gleichzeitig ist es unglaublich radikal, weil wir uns nämlich gegenseitig atmen. Ist das nicht faszinierend? Das ist doch eigentlich wie in einer Liebesgeschichte. Das könnte fast bei im Buche Salomo in der Bibel stehen. Und es geht noch weiter, weil wir uns ja auch gegenseitig essen. Und das Interessante ist, dass das, was wir essen, das wird dann unser Körper. Und was unser Körper ist, das wird dann unser Atem. Und dieser Atem wird wiederum von den Pflanzen, die wir gegessen haben, aufgenommen und wird deren Körper. Also es ist schon ziemlich krass. Und um Sie ein bisschen zu schocken damit, habe ich Ihnen das jetzt hier nochmal biochemisch gezeigt. Ich bin ja Biologe, ab und zu muss ich das mal so raushängen lassen. Und das kennen Sie auch, das lernt man in der Schule. Das ist der Zitronensäurezyklus. Das ist dieser Kreislauf in jeder Zelle, in dem der Stoffwechsel sich irgendwie konzentriert. Aber wichtig ist hier nur, das müssen Sie natürlich jetzt alles nicht verstehen, wichtig ist hier nur, um das nochmal zu zeigen, diese Magie der Gegenseitigkeit durch die gegenseitige Verwandlung, dass die Nahrung, die wir essen, die wird über so eine bestimmte enzymatische Verwandlung, wird die Teil dieses Zyklus. Also dieser Zyklus, das sind so Kohlenstoffketten, die hier immer umgewandelt werden. Die wird Teil dieses Zyklus. Und dann ist sie sozusagen in unserem Körper. Und aus diesem Zyklus, das sehen Sie hier oben, zum Fettsäurestoffwechsel, also dann ist die Nahrung, wird dann in unserem Körper über die Fette und so weiter in unseren Körper verwandelt. Die Tomaten, die ich vorhin gegessen habe, die ich mir gekauft habe, hier werden zu mir. Also really, das ist jetzt nicht metaphorisch. Ich find das schon allerhand. Und dann ist es so, dass dieses CO2, das Sie hier sehen in rosa, das ist eben nicht die verbrannte Nahrung. Ja, so nach dem Fabrikgleichnis, haben Sie ja gesehen, ist das so, die Nahrung wird verbrannt und dann wird das Abgas atmen wir aus und so weiter. Das ist so dieses Bild der Trennung. Aber es ist eben nicht so, sondern aus diesem Zyklus heraus wird Kohlenstoff abgegeben als CO2. Das ist unser Atem. Und das ist unser Körper. Ich finde das schon irgendwie krass. Also ich werde nicht müde, das zu wiederholen. Das heißt, wir atmen unseren Körper in die Atmosphäre, in diese nämlich. Und aus dieser Atmosphäre atmen die Pflanzen ein und bauen daraus ihre Körper. Und jetzt sagen Sie mir mal, ob man das eigentlich wirklich genau unterscheiden kann. Also wenn ich jetzt hier oben bei meiner Wiese bin und sage, ich habe irgendwie das Gefühl, das bin auch ich. Und gleichzeitig weiß ich, dass wir uns gemeinsam aus diesem Atemraum speisen. Dann habe ich auch nicht so Unrecht. Also natürlich nicht in meiner Individuation, in der ich mich jetzt hier an dieser Stelle abgetrennt durch meine Haut erfahre. Aber gleichzeitig erfahre ich mich ja auch im Rahmen dieser Wiese irgendwie als mehr als diese eine Individuation. So, also das ist doch interessant aus der Sicht eines poetischen Biologen, was man dieser fundamentalen Erfahrung, dass Atem ein Weltgeschehen ist, noch hinzufügen kann. Also ich finde das wirklich faszinierend. Also hier kriegen Sie das nochmal selbst gezeichnet, nochmal verdeutlicht. Also man könnte das ja so wie die Mathematiker Gleichungen kürzen. Essen ist auch eine Form von Atmen. Also wir atmen uns gegenseitig. Ich glaube, dabei können wir bleiben. Das ist, glaube ich, irgendwie okay als Vorstellung. Und darum, glaube ich, kann man gut die ganze Biogeosphäre als eine Allmende des Atems bezeichnen. Allmende, Das kennen Sie wahrscheinlich noch so auf jeden Fall so ein bisschen vage. Ne? Das ist der alte deutsche Begriff für jene Teile des Landes, die nicht einem gehören, sondern die geteilt sind zwischen allen. Also wo die armen Dörfler ihre Kühe in den Wald treiben konnten, wo jeder sich etwas nehmen durfte, wo aber alle auch dran mitarbeiten mussten. Ne? Also wenn irgendwie der Wald aufgeräumt werden musste oder es musste die Wiese geschont werden, dann musste man eben sein Vieh woanders hintreiben. Und am Ende ist auch das, was in der Zeit, in der die Industrialisierung begann, von den Wohlhabenden, denjenigen, die sie frei nutzen durften, weggenommen wurde. Das ist ein Teil der europäischen Geschichte, der wenig beleuchtet ist, die Einhegung der Allmende. Und dann gab es auf einmal ein städtisches Proletariat, das um sein Leben kämpfte und das dann Darwin über Malthus als Grundlage für seine biologische Theorie des Überlebens des Stärkeren dienen konnte. Aber dafür musste man sie erstmal aus der Allmende vertreiben. Hier nochmal ein zugegebenermaßen idyllisches Bild einer klassischen bäuerlichen Allmende. Oder zumindest einer Allmende-Situation. In diesen Situationen war Landwirtschaft auch immer so extensiv, dass immer noch Raum blieb für die anderen Wesen. Ja, sogar vielleicht sogar mehr Raum war. Also es gibt ja viele Theorien, nach denen die alte kleinbäuerliche Kulturlandschaft Europas Artenreichtum eigentlich befördert hat. Ja, wo man erstmal so denkt, wir haben doch den Gegensatz zwischen Mensch und Natur. Wie kann denn das sein? Was ist denn da eigentlich los? Aber dann sieht man vielleicht, dass also die wichtigen Kategorien sind eben nicht Mensch oder Natur, sondern die wichtige Kategorie ist Gegenseitigkeit oder Antagonismus. Und hier haben wir eine Dimension von Gegenseitigkeit. Also eine Allmende ist eigentlich eine Beziehungskunst der Gegenseitigkeit. Und auch wenn das Wort alt ist, ist es trotzdem kein alter Hut. Deswegen zeige ich Ihnen hier den Wikipedia-Eintrag für Allmende, aber nicht, damit Sie das jetzt alles lesen. Frau Hesse schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und sage ich, so, jetzt lesen Sie das bitte mal durch, ich mache mir jetzt einen neuen Kaffee. Ich zeige Ihnen das deswegen, weil Wikipedia selber eine Allmende ist. Und das ist, fand ich dann irgendwie ganz lustig. Also Wikipedia wird von einem Kollektiv erstellt, das sich selbst die Regeln gibt, bei dem alle etwas beitragen, also einige etwas beitragen und alle etwas bekommen. Also wir benutzen das ja als besseren Ersatz für Brockhaus großes Lexikon, das wir uns nie leisten konnten. Das ist natürlich, Wikipedia ist so eine Art Standard des Internet. Und Sie wissen auch, dass Wikipedia eigentlich die einzige werbefreie Seite ist, ne? Von sich aus werbefreie Seite. Und das hat was damit zu tun, dass es eine Allmende ist. Das englische Wort dafür ist Commons, C-O-M-M-O-N-S. Das wird heute auch oft benutzt. Und es gibt wirklich eine philosophische Diskussion darüber, wie sehr vielleicht diese Form von Allmende eigentlich eine Form ist, in der wir Menschen miteinander verkehren müssten und auch mit anderen Wesen verkehren müssten. Und das ist natürlich eben kein Kapitalismus. Das ist auch kein Kommunismus, sondern es ist eine Lebenskunst der Gegenseitigkeit. Ja, hier zeige ich Ihnen auch noch noch was, das ist auch eine Allmende, das ist noch was Modernes, nämlich das Computerbetriebssystem Ubuntu. Vielleicht haben das auch einige von Ihnen, also eine Alternative zu Mac oder Windows. Das ist genauso, das ist Peer-to-Peer, also sozusagen jeder kann das sich runterladen for free. Und alle, die Lust haben, können dazu was beitragen. Und wenn das gut ist, was da programmiert wird, also ein Treiber für eine irgendwie neue Hardware oder so, eine Webcam, das muss dann von der Gemeinschaft programmiert werden. Wenn das funktioniert, dann wird das damit aufgenommen. Und dafür gibt es aber kein Geld. Dafür kostet es aber auch kein Geld. Also es ist sozusagen eine Form von direkter Gegenseitigkeit. Also das ist nicht alt. Und Sie sehen, als leidende Internetnutzer wissen Sie ja alle, wie schrecklich das ist, dass man immer in diese Werbeparks reinläuft. Das ist eigentlich so, wie wenn man die ganze Zeit durch so eine Vorstadtstraße fährt mit so riesigen, hässlichen Plakaten und Müll an den Seiten. Und so ist das eigentlich. Während man also auf der Suche ist nach einem Rilke-Gedicht. Und daran sehen Sie auch, dass das Internet eben keine Allmende ist. Das waren natürlich auch so Fantasien am Anfang. Es gab ja diese Fantasien. Also einige von diesen frühen Tech-Freaks hatten ja genau diese Fantasien. Ich habe auch schon, also 96 angefangen, da war das auch noch viel allmendiger. Und jetzt wissen Sie ja, was daraus geworden ist. Ein bisschen zu dem Umstand, dass die Big Social Media in der Lage sind, die Demokratie zu zerstören. Wobei man darüber reden müsste, ob Demokratie tatsächlich eine Allmende ist oder noch was anderes. Aber, also Ubuntu heißt dieses Betriebssystem, das kommt aus der Kiswahili-Sprache und heißt, ich bin, weil du bist. Ist doch schön. Und das bringt es eigentlich auf den Punkt. Also das bringt sozusagen diesen Allmende-Gedanken auf den Punkt und das bringt aber auch den biologischen Gedanken auf den Punkt, den ich eben versucht habe zu beschreiben. Und im Grunde genommen ist das, also ich würde das eigentlich so direkt übersetzen als sozusagen die ökologische Botschaft, die man mitnimmt und möglicherweise auch die Botschaft, die unserer Naturerfahrung zugrunde liegt, wenn uns Natur, ich sage jetzt auch Natur, obwohl es eigentlich in meiner Terminologie ja gar nicht mehr gehen dürfte, also wenn uns die Gegenwart von anderen Wesen in ihrem Zu-uns-Sein so rührt, dann ist das vielleicht die Erfahrung, die lautet, ich bin, weil du bist und umgekehrt. Und also das ist letztlich das, worum es geht. Und jetzt, wenn Sie jetzt nochmal wieder zurückblenden zu Corona, dann ist sozusagen der Umgang des Menschen mit der Wirklichkeit eigentlich das Gegenteilige, nämlich ich bin, weil du nicht bist. Ja, ich muss dich vernichten, also dich als die anderen Wesen und natürlich auch andere Menschen. Also unsere Gesellschaften funktionieren ja so, dass immer so eine Schwelle gesetzt wird unterhalb derer, die anderen Menschen eben auch als sozusagen Naturobjekte gelten und dann eben auch irgendwie vernichtet werden können. Und das ist genau das Gegenteil von Ubuntu. Dabei ist es vielleicht sogar so, dass diese Form von Gegenseitigkeit, die den anderen will, eigentlich eine Praxis des Liebens genannt werden kann. Erich Fromm sagt Ihnen allen was, der Psychologe und der humanistische Psychologe und Marx-Kenner formuliert das so. Lieben heißt bedingungsloses Interesse an der Lebendigkeit des anderen. Sie erinnern sich an die Eingangsfrage, an die kleine Übung. Und ich gucke jetzt gerade mal auf die Uhr. Eben, ich glaube, ich rede auch schon eine ganze Weile. Ein bisschen habe ich noch. Und das ist also jetzt, das ist sozusagen so ein bisschen der Horizont, in dem wir existieren in unserer Gesellschaft und mit der Alternative, die ich jetzt hier so ein bisschen umreiße, die eben diese Form von Lebenskunst der Gegenseitigkeit ist, die als in ihrer wirtschaftlichen oder politischen Form man vielleicht als Allmende beschreiben könnte. Aber es ist wichtig zu wissen, und das ist etwas, mit dem ich mich in letzter Zeit sehr viel beschäftige, es ist wichtig zu wissen, dass wir im Westen also nicht die einzige Möglichkeit des menschlichen Selbstverständnisses repräsentieren, sondern dass diese Form von Ubuntu nicht umsonst kommt, das aus einer indigenen Sprache, aus einer Sprache einer afrikanischen Nation, die noch bis vor kurzer Zeit eben in einem engen Kontakt mit anderen Lebewesen gelebt hat und teilweise auch immer noch tut. Und das möchte ich Ihnen gerne mal zeigen hier, diese Gegenüberstellung. Ich muss Sie mal ein bisschen hier dieses Fenster zur Seite schieben, damit ich das selber lesen kann. Also gehen Sie erstmal auf die rechte Seite. Das ist auch eine kleine Grafik, die hat ein freundlicher Mensch gemacht, nachdem ich ein Buch geschrieben hatte zu dieser ganzen Thematik Indigenialität, das zeige ich Ihnen gleich noch zum Schluss. Da ist dieses Ich bin, weil du bist auch wieder, ne, unter Punkt 1. Und das zweite ist, Gegenseitigkeit macht das Sein möglich. Und dazu gehört interessanterweise gleich, alles ist lebendig. Also diese Welt ist voller lebender Subjekte, denen wir begegnen. Und wir können diese Realität verstehen, weil wir ein Organ zu der Teilnahme an dieser Realität haben. Und das ist ein emotionales Organ. Und an dieser Welt teilnehmen heißt, dass wir diese Welt fruchtbar halten müssen. Also das heißt nicht, dass wir Spaß haben müssen, es muss uns möglichst gut gehen, sondern der Ethos menschlichen Daseins ist, die Welt fruchtbar zu halten. Das ist ein bisschen gerafft. Also das ist jetzt natürlich sehr, sehr, sehr global, wenn ich sage, das ist sozusagen, ist das indigene Denken. Das ist im Einzelnen natürlich, gibt es immer noch eine Unzahl verschiedener Kulturen. Aber ich habe inzwischen mit wirklich vielen Menschen aus diesem Hintergrund gesprochen und ich glaube, dass diese sozusagen Grundprinzipien also ziemlich gut halten. Also das ist sozusagen eine grundsätzlich andere Haltung zum Kosmos. Und das ist eine Haltung der Gegenseitigkeit. Und ich habe jetzt dem mal unsere Denktradition, westliche Denktradition gegenübergestellt. Sie sehen da oben schon diese interessante Pyramide. Hat er echt ganz gut gemacht, dieser Grafiker, ne? Der White Male Scientist, also sowas wie ich, steht da ganz oben. Ja, ist doch schon krass. Und da ist genau dieses, was ich schon sagte, diese Umkehrung, ich bin, weil du nicht bist. Das ist sozusagen der kriegerisch-kapitalistische Grundsatz. Ich muss dich verdrängen, ich muss mich optimieren und weil ich nur dann existieren kann, wenn ich jemanden aus dem Weg räume. Das ist so, sitzt so tief in uns. Die Annahme Egoismus ist sowieso unser Kern. Dazu gehören die Annahme, dass die Wirklichkeit tot ist, aus toten Dingen besteht. Eigentlich sind wir hier fremd. Und diese fremde Realität können wir nur verstehen, nicht emotional, nicht intuitiv, sondern durch Messen und Analyse. Und weil diese Welt so trübe ist und düster und schrecklich, müssen wir möglichst versuchen, unsterblich zu werden. Das natürlich als Projekt, wie wir alle wissen, irgendwie zum Scheitern verurteilt ist. Aber man kann ja vielleicht noch so viel mitnehmen, wie irgendwie möglich. Ne? Also haben Sie schon die nächste Kreuzfahrt gebucht? So ein bisschen. Also diese Todesvermeidung als Zivilisationsprogramm, die kennen Sie ja auch. Ne? Also dieses, wir werden eigentlich immer besser und es wird immer sicherer. Also jetzt mit Airquotes. Und gleichzeitig produzieren wir dann aber solche Sachen wie Covid als sozusagen das Ventil, aus dem der Dampf entweicht oder die Kesselexplosion, weil es eben nicht geht, weil wir eben Tod nicht vermeiden können, denn Tod ist eben ein Instrument der Gegenseitigkeit. Wenn wir sozusagen uns gegenseitig atmen, dann sind wir natürlich auch auflösbar oder wir müssen uns auflösen. Und also ich meine, das ist natürlich jetzt meine Kompilation und darüber kann man auch diskutieren. Aber so wie ich das erfasse und erfahre und wie auch, ja, so sagen wir mal, viel empirisches Material hinsichtlich der Befindlichkeit in unseren Gesellschaften da ist, gibt es doch wirklich so ein Grunderlebnis des Unwillkommenseins. Dass man muss sich sozusagen Willkommensein erkämpfen. Also erstmal, indem man irgendwie gutes Bankkonto hat oder ein Aktienportfolio und indem man einfach gute Partien macht in jeder Hinsicht und die schlechten dann auch abkickt möglichst schnell wieder. Also die Engländer nennen das ja in ihrer Immigrationspolitik Hostile Environment, ne? Feindliche Umwelt. Also der Immigrant und mittlerweile auch die unbescholtene Reisende aus einem EU-Land wird von den Immigrationsbehörden so derartig schikaniert, dass sie es gleich aufgeben und sagen, ja, nach England fahren wir gar nicht erst, weil das ist total feindlich. Und so ist so ein bisschen unsere Welt. Aber die Welt, in der sozusagen Gegenseitigkeit der Standard ist, die ist ganz anders. Und das habe ich jetzt mal genannt, das bedingungslose Grundwillkommen. Ja, das uns so extrem fern liegt in unserer Erfahrung. Also jetzt vielleicht nicht Ihnen und nicht jedem und jeder von uns natürlich. Das kann man ja so nicht sagen. Aber so als sozusagen gesellschaftliche Grundstimmung, glaube ich, ist das wirklich etwas, was wir uns eigentlich so sehr wünschen, das bedingungslose Grundwillkommen in einer Orchideenwiese. Und die Erfahrung also, der Kosmos ist eigentlich fundamental fruchtbar. Und diese Fruchtbarkeit ist jedem geschenkt. Also wir besitzen die, wir können die, wir sind sozusagen Fruchtbarkeitskerne. Und weil wir das können, sind wir aber auch dazu angehalten, sie zu erhalten. Also sie ist nicht dazu zu nutzen, dass wir es uns noch umso besser gehen lassen, sondern sie ist etwas, diese Fruchtbarkeit, also die Blüte der Gegenseitigkeit vielleicht, ist etwas, um das wir uns kümmern müssen. Das ist übrigens in den animistischen Kulturen ganz stark verbreitet, dass die Menschen also immer wieder in unterschiedlichen Mythologien, aber doch also sozusagen wiederholbar nach unterschiedlichen Kulturen. Wenn man sie fragt, was ist eigentlich eure Rolle hier, dann sagen die, Wir sind ganz wichtig, ist auch interessant, wir sind unglaublich wichtig, und dann sagen sie aber nicht, weil der Rest scheißegal ist und wir es uns gut gehen lassen wollen, sondern sie sagen, weil wir dazu da sind, den Kosmos am Laufen zu halten, weil wir uns darum kümmern müssen, dass irgendwie die Fruchtbarkeit ausgeglichen ist. Ja, also das, ein Beispiel dafür ist zum Beispiel, wenn die Emo Skin Group eines australischen Volkes feststellt, dass es den Emos schlecht geht, dann sind sie dafür zuständig, dass die Emos wieder zunehmen. Ja, dann verbieten sie also den anderen, das dürfen sie, dazu haben sie sozusagen das Recht, das ist da also so komplex aufgeteilt, dass sie eben als Angehörige dieser Emo-Gruppe müssen sie für die Emos sorgen, können aber auch die Emos also sozusagen unter einen Schutzschirm stellen, sodass keiner mehr Emo jagen darf. Und dann werden die geschützt, weil die Menschen dafür zuständig sind. Ist doch irgendwie abgefahren, oder? Das heißt eigentlich, die Menschen in solchen Kulturen machen das Gleiche, was die Viren in Ökosystemen machen, bloß bewusst. Die Viren haben natürlich keine bewusste Mission. Die Viren machen halt das, was Viren machen und stecken an. Und dadurch verteilen sie Ressourcen um. Und auch wenn wir uns jetzt alle gerade impfen lassen und das Gefühl haben, vielleicht kriegen wir jetzt gerade die Kurve, jetzt so hier im reichen Westen, ist sozusagen das Prinzip, gilt weiter. Ne? Das war ja jetzt auch nur so ein Vorgeplänkel-Virus. Man kann sich ja noch andere Modelle denken. Aber das Interessante ist eben, dass diese alten Kulturen, also diese Form von egalisierender Gegenseitigkeit, sich auf die Fahne schreiben und sagen, das müssen wir machen. Wir sind dafür zuständig. Ist das nicht interessant? Also die Kultur ist eigentlich sowas wie ein Echo der ökologischer Fruchtbarkeitsprozesse. Das finde ich wirklich sehr, sehr interessant. Und das ist, glaube ich, so eine, also das, was Sie hier sehen, das ist, glaube ich, auf dieser Folie, das sind sozusagen diese, das ist eben eine Welt, in der Gegenseitigkeit sozusagen der Standard ist. Und ich möchte noch, bevor ich dann aufhöre, möchte ich noch Ihnen ganz kurz eine Autorin vorstellen, eine Kollegin auch, eine Botanikerin, Robin Wall Kimmerer. Die hat ein Buch geschrieben, das jetzt endlich auch auf Deutsch übersetzt wird. Auf Englisch heißt das Braiding Sweetgrass. Vielleicht kennen das auch einige schon. Süßgras flechten, zu so Zöpfen flechten. Das kommt jetzt demnächst raus. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißen wird. Es ist ein sagenhaftes Buch, weil sie eben Botanikerin ist, aber gleichzeitig auch Angehörige des Potawatomi-Volkes und irgendwie sozusagen so mit so einer dualen Vision schreibt. Also einerseits mit den Augen, aus den Augen des Westens guckt, aber andererseits aus den indigenen Augen. Und die hat ein Programm aufgeschrieben, das sie sozusagen so synthetisiert daraus, wie ihr Volk früher anderen Wesen gegenübergetreten ist. Und das nennt sie the Honorable Harvest, die ehrenvolle Ernte. Und das beschreibt eigentlich sozusagen diese Kultur des Gegenseitigen, über die ich jetzt auch gesprochen habe. Und das will ich Ihnen jetzt gerade nochmal zeigen. Ich lese es auch vor. Das schreibt sie tatsächlich auch so auf. Ich habe das jetzt übersetzt. Die wird dann natürlich nochmal übersetzt, wenn das Buch herauskommt. Da spricht sie ganz konkret darüber. Jetzt, sie ist ja in den USA. Also wenn Menschen etwas aus der Landschaft entnehmen. Aber es ist natürlich auch im übertragenen Sinne zu verstehen. Also das ist sozusagen auch eine Etikette des Umgangs mit nichtmenschlichem Leben, aber auch mit menschlichem. Also das ist natürlich auch genauso gut eine Etikette für menschliche Beziehungen. Also erstmal stell dich vor, zeig dich als um Leben bittend. Also vielleicht ist das für Sie auch sehr fremd, wenn Sie jetzt in Ihren Garten gehen und Erdbeeren ernten und jetzt sich den Erdbeeren vorstellen und sagen, ich bitte um dein Leben. Das ist doch schon mal was anderes. Frage das, was du nimmst, um Erlaubnis, bevor du nimmst. Nimm nur das, was du brauchst. Das kennen wir. Nimm nur das, was du brauchst. Und dann radikalisiert sie das und sagt, nimm nur, was geschenkt ist. Das wird schon interessanter. Wir gehen in die Welt und nehmen nur, was geschenkt ist. Nimm nie mehr als die Hälfte. Ernte auf eine Weise, die Leiden minimiert. Benutze, was du genommen hast, mit Achtung. bedanke dich für das, was du genommen hast. Es ist wahnsinnig wichtig. Die Beobachter sagen, ja, diese Indigenen, die sind ständig dabei, sich zu bedanken. Warum bedanken die sich eigentlich dauernd? Also ein Bekannter von mir, ein Lakota-Angehöriger, sagt, first thing in the morning I do is address water. Ja, also er bedankt sich beim Wasser. Ja, für den Westen ist das irgendwie, sagt man, ja, ich meine, trink doch oder wasch dich oder sowas. Ja, aber das ist eben eine Weise, Gegenseitigkeit herzustellen. Bedanke dich und dann erhalte die, die dich erhalten und die Erde wird für immer überdauern. Also das ist sozusagen die Apotheose des Gegenseitigen. Erhalte die, die dich erhalten und die Erde wird für immer überdauern. Ja, und jetzt habe ich, als ich gerade vorgelesen habe, nimm nur, was geschenkt ist. Jetzt stellen Sie sich mal vor, wir würden jetzt unsere Beziehung wirklich radikal so führen, dass wir sagen, ab jetzt nehme ich von anderen Menschen nur noch, was geschenkt ist. Ist das nicht ein interessantes Konzept? Oder jemand, mit dem ich in Beziehung bin, den erlebe ich so oder die erlebe ich so, dass sie nur das nimmt, was geschenkt ist. Ist doch extrem entspannend, oder? Leider gibt es ja so viele, die nicht nur das nehmen, was nicht geschenkt ist, sondern auch das mit vorgehaltener Pistole, was ich auf keinen Fall hergeben möchte. Das wird dann auch noch als Erfolgsmodell verkauft. Na schön. Also das mit dieser ehrenvollen Ernte höre ich jetzt hier auf. Jetzt habe ich zu diese zwei Folien, die sind jetzt zu viel, das lasse ich jetzt weg und zeige Ihnen noch ganz schnell, das gehört dazu, sozusagen hier so ein paar wenigstens visuell Bücher, in denen ich das aufgeschrieben habe. Also diese beiden, also dieses Lebendigkeitsbuch, da ist sehr viel, das hat sehr viel mit Gabe und Gegenseitigkeit zu tun und dann natürlich die beiden, das Deutsche, ich habe auch noch eins auf Englisch geschrieben jetzt, das deutsche Buch zum Indigenen, Indigenialität, da ist das auch ziemlich doll drin. Voilà, das war der Vortrag. Und jetzt gebe ich Ihnen noch jetzt kommt sozusagen, Sie sind noch nicht fertig, es ist noch nicht vorbei, sondern jetzt geht's gleich weiter. Und vor allen Dingen geht's danach dann nochmal weiter, also bleiben Sie bei uns. Ich blende jetzt hier diese nächste Frage ein. Also nochmal der Ablauf ist so, dass Sie jetzt diese Frage kriegen. Und dann kommen Sie in Dreiergruppen ungefähr und haben ein bisschen Zeit, darüber zu sprechen. Natürlich auch über den Vortrag zu sprechen. Das ist jetzt sozusagen die Verdauungszeit. Jetzt muss ich Ihnen die Frage aber auch mal zeigen, dann, wenn ich da die ganze Zeit so drüber rede. Jetzt sehen Sie die, ne? Können Sie sie sehen? Die Zeit.